Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, wir haben ja heute das Thema Gideon und wir werden relativ viel in der Bibel lesen. Von daher, ihr kriegt noch kurz Zeit. Die Heidi und die Lotte werden ein bisschen vorlesen. Ihr kriegt dann Zeit, euch noch eine Bibel zu schnappen. Wir werden alles aus der Luther-Bibel lesen, aber andere Übersetzungen gehen natürlich genauso. Bevor ich jetzt anfange und bevor wir mit dem Text wirklich starten, möchte ich zwei Takte dazu sagen, warum ich immer wieder ganz gern Geschichten aus dem Alten Testament wähle. Und zwar müssen wir eines verstehen. Wenn wir Texte im Alten Testament lesen, Gott hat sich schon immer sein eigenes Volk erwählen wollen. In der gefallenen Welt hat er ein eigenes Volk gebraucht. Ein Volk, das ihm dient und das ihm gehört. Er hat sich ein sogenanntes Eigentumsvolk erwählt. Und deshalb hat er früher einen Bund mit Israel geschlossen. Und in diesem Volk, in diesem Bund mit Israel hat er sich wunderbar gezeigt. Wir kennen die ganzen Geschichten, Auszug aus Ägypten, die Geschichten, wie Josua um Jericho läuft und. Aber Israel, wie wir wissen, hat den Bund nicht gehalten und hat ihn immer wieder mit Füßen getreten. Doch von Gottes Seite aus ist der Bund immer bestehen geblieben. Und inzwischen ist Gott hingegangen und hat sich ein neues Eigentumsvolk erwählt. Nämlich seine Gemeinde, die Christen, die Gemeinde Christi. Und die Gemeinde Christi sollte das Alte Testament einfach immer wieder mit besonderen Augen lesen, weil im alttestamentlichen Gottesvolk sehen wir einfach ein Abbild auch unserer Erwählung. Und das heißt, all das, was im Alten Testament geschrieben ist, spiegelt auch den Charakter Gottes wider. Und somit natürlich auch sehen wir da drin, wie Gott mit Israel handelte und wie er auch mit uns handeln wird. Und ich würde gern, jetzt sind wir eigentlich schon bei der zweiten Folie, Prolog. Ihr guckt mal, ob ihr es findet, das ist die Datei Gideon. Also Israel, wo befinden wir uns jetzt in der Geschichte? Israel war natürlich in das gelobte Land eingezogen. Gott hat sein Volk der Juden rausgebracht aus Ägypten und sie sind in das gelobte Land hinein. Und im Buch Richter, das ist das Buch, das direkt nach dem Josua kommt, da wird eigentlich von dem totalen Versagen des Volkes Gottes gesprochen. Es ist voller Gewalt und ist auch voller Ungehorsam. Und ich möchte noch dazu sagen, das Buch Richter heißt nicht, weil es da um irgendwelche Gerichte ging, sondern Richter waren schlicht und ergreifend die Führer des Volkes Israel, bevor es Könige gab. Und jetzt würde ich gerne mit dem Text starten. Und Heidi, ich gebe dir mal das Mikro. Wir lesen die erste Passage aus Richter 6, 1 bis 11.
Und als die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, gab sie der Herr in die Hand der Midianiter 7 Jahre. Und als die Hand der Midianiter zu stark wurde für Israel, machten sich die Israeliten in den Bergen Schluchten zurecht und Höhlen und Festungen. Und immer wenn Israel gesät hatte, kamen die Midianiter und Amalekiter und die aus dem Osten herauf über sie und lagerten sich gegen sie und vernichteten die Ernte im Land bis hin nach Gaza und ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie kamen herauf mit ihrem Vieh und ihren Zelten wie eine große Menge Heuschrecken, sodass sie weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren und fielen ins Land, um es zu verderben. So wurde Israel sehr schwach vor den Midianitern. Und da schrien die Israeliten zum Herrn. Als sie aber zum Herrn schrien, um der Midianiter willen, sandte der Herr einen Propheten zu ihnen, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten geführt und aus der Knechtschaft gebracht und habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand aller, die euch bedrängten, und habe sie vor euch hergestoßen und ihr Land euch gegeben und zu euch gesprochen: Ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht fürchten die Götter der Amoriter, in deren Land ihr wohnt, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht.
Ja, wenn es hier jetzt heißt im Vers 1, Israel tat, was dem Herrn missfiel, dann heißt es natürlich, dass diese Sünde des Volkes Gottes natürlich viel schwerer gewiegt hat als das normale Sündigen der Welt, weil es waren direktes Sündigen in das Gesicht Gottes hinein. Weil wir als Volk Gottes, wir kennen ja den Willen des Herrn. Und ich möchte mal einen Vergleich bringen, der mit Sicherheit ein bisschen hinkt. Aber früher in China sind viele Mädchen geboren worden und es war eine große Schande. Da sind die Eltern hingegangen, man muss sich das mal vorstellen, haben die Mädchen genommen, haben es im Wald ausgesetzt und haben es dann schlicht und ergreifend ihrem Schicksal überlassen. Das Schicksal sieht man noch heute. Es gibt 160 Millionen Frauen weniger im ganzen asiatischen Kontinent als Männer. Das heißt, was haben die Eltern gemacht? Sie haben schlicht und ergreifend ihre schützende Hand weggezogen, haben die Kinder dort liegen gelassen und die Kälte und die wilde Tiere haben ihr Übriges dazu getan. Und ich möchte das jetzt wirklich, bitte versteht mich nicht falsch, das nicht mit Gott vergleichen, aber dieser Gedanke, dass wenn Gott seine schützende Hand von Israel abzieht, dass man dann plötzlich all den anderen Mächten ausgeliefert ist, die eben sonst auf der Welt regieren. Dafür soll es ein Bild sein. Israel ist in dieser Zeit einfach Gott verlassen, weil Gott seine Hand abgezogen hat und sie in die Hand der Midianiter gegeben hat. Und Israel einfach sich selbst und seinen Feinden überlassen hat. Das heißt, eigentlich ist Israel freiwillig hingegangen zu dieser Zeit und haben sich von den Leuten, die Gott nicht kannten, in die Lehre nehmen lassen. Und daraus ist eben eine schreckliche Knechtschaft geworden. Und es gab mal eine junge russische Atheistin, die hat immer dafür gekämpft, gegen das Wort Gottes, natürlich in Russland, und irgendwann hat sie gemerkt, das ist alles trostlos, sinnlos und öde, und sie wollte sich umbringen, und als sie dann ihre Waffe genommen hat und sich erschießen wollte, hat sie so sehr zittert, dass sie nicht richtig getroffen hat, und sie hat sich die Augen ausgeschossen. Dann hat sie überlebt, hat sich die Augen ausgeschossen. Und in der Reha kam sie mit einer jungen Christin zusammen und sie hat sich tatsächlich bekehrt, hat ihren Frieden mit Gott gefunden und von da an war sie eine eifrige Zeugin Gottes. Und immer dann, wenn sie davon erzählt hat, von der Gnade Gottes, hat sie irgendwann ihre schwarze Brille abgenommen, hat ihre zerschossenen Augen gezeigt und hat gesagt: So lohnt der Teufel seine Leute. So, das ist der Lohn des Teufels. So lohnt der Teufel seine Leute. Israel wusste, was sie erwartet. Sowohl im Guten als auch im Schlechten. Gott hat es ihnen nicht verborgen. Schon im 5. Mose 28 heißt es: Ankündigungen von Segen und Fluch. Und da schreibt Gott: Pass auf, liebes Israel, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen wirst, dass du tust und hältst alle seine Gebote, so wird dich der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker der Erde machen. Und da geht es 15 Verse lang einfach darum, was Israel alles bekommen wird und was es für ein Segen ist, mit Gott zusammenzuleben und welches Wunder und was alles, was sie alles haben werden. Und im Vers 15, im gleichen Kapitel, spricht Gott eine Warnung aus und sagt: Wenn du aber nicht gehorchen wirst, der Stimme des Herrn, deines Gottes, und du wirst nicht halten seine Gebote, dann wird dir dieses und jenes geschehen. Und dieser Fall hier, der zur Zeit, wo wir jetzt einsteigen, zur Zeit Gideons tatsächlich geherrscht hat, wird auch dort im Vers 25 genannt. Da heißt es nämlich, der Herr wird dich vor deinen Feinden schlagen. Du wirst zum Entsetzen werden für alle anderen Völker. Gehen wir nochmal in den Text. Danke für das Bild schon. Immer wenn sie gesät hatten, kamen die Midianiter. Stellt euch mal vor, wir Eltern, du gehst hin, du säst aus, du freust dich auf die Ernte und wer kommt vorbei? Die Amoriter und die Midianiter. Was machen die? Sie nehmen dir alles weg. Du willst dein Stück Brot in den Mund reinschieben, sie nehmen es dir weg. Sie verderben die Ernte, sie gehen durch, sie machen die Felder kaputt und es bleibt dir nichts übrig. Das heißt auch, die Ziegen sind mitgenommen worden, die Schafe, keine Ahnung, was sie sonst noch hatten, Rinder. Es ist einfach nichts mehr da. Und Jahr für Jahr wiederholt sich das. Da hast du neu die Hoffnung und denkst, dieses Jahr kann ich vielleicht wieder meine Kinder versorgen. Und wieder kommen die Midianiter. Bleibt mal noch eine Folie zurück. Zurück. Das heißt hier dort eben auch, und wie Heuschrecken kamen die Midianiter über dieses Land. Und da hoffe ich jetzt, dass es mit dem Video klappt, wenn ihr eine Folie zurückgeht. Das müsste mit eingebunden sein hier in diesem ganzen Gideon-Text. Wir haben nämlich ein neues Videoteam. Auch da ein kurzes Dankeschön dran, wobei heute niemand davon da ist. Da gehört der Marcel, die Joanna und der Tim dazu. Und wir haben extra ein Video gedreht hier und mit eingebaut. Und eigentlich, bitte? Die Heuschreckenplage. Müsst aber auch hier eigentlich, also ist in die PowerPoint mit eingebunden. Ich wollte euch das einfach mal mitbringen. Ich meine, heutzutage sehen wir das auch. Ihr müsst nur mal ins Internet gehen. Es gibt Heuschreckenplagen überall, aber damit man einfach mal eine Ahnung davon bekommt, wie ekelhaft das sein muss, haben wir euch mal ein bisschen was zusammengeschnitten. Ein Bild davon zu geben. Ja. Die ersten paar Bilder, schade, dass es das etwas übersprungen hat, das ist in Las Vegas. Das fand ich schon auch so ein Symbol. Ne. Da sieht man so, wie die Leute durch Las Vegas durchgehen und alles voll ist mit Heuschrecken. Ne. Und die versuchen irgendwie, diese Spielhallen zuzumachen, dass die Heuschrecken da nicht reinkommen. Also wirklich ekelhaft. Und kein Wunder, dass es dann heißt, wie es in der nächsten Folie eben beschrieben ist, dass die Israeliten verzweifelt waren und dass sie sich einfach daran erinnert haben und zum Herrn geschrien haben. 7 Jahre lang nichts zu essen. Da erinnert man sich vielleicht schon, wie der Manasse damals, als er in Babylon im Gefängnis lag, wer vielleicht Segen bringen kann. Und schön ist, im Vers 8 heißt dann, Gott hört es. Er schickt seinen Propheten, der Prophet kommt vorbei, er rückt den Kopf der Israeliten wieder zurecht und interessanterweise hat ja der Prophet gar keinen Namen hier. Aber er sagt dann ganz einfach, hey, der Herr ist treu, ihr seid untreu. Er hat euch geholfen, ihr wolltet euch weiterhin selber helfen. Kehrt zu ihm um. Und er hat an die Größe des Herrn appelliert, er hat erzählt, was der Herr alles getan hat. Wir machen mal weiter im Text. Vers 11, 11 bis 24.
Ich unter die Eiche bei Ophra. Die gehörte Joasch, dem Abiezritter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kälte, damit er ihn berge vor den Midianitern. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gideon aber sprach zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann das alles widerfahren? Und wo sind all die Wunder, die uns unsere Väter erzählten und sprachen? Der Herr hat uns aus Ägypten geführt, nun aber hat der Herr uns verstoßen und in die Hände der Midianiter gegeben. Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel erretten aus den Händen der Midianitern. Siehe, ich habe dich gesandt. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, mein Geschlecht ist das geringste in Manasse und ich bin der jüngste in meines Vaters Hause. Der Herr aber sprach zu ihm: Ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Geh nicht fort, bis ich wieder zu dir komme, und bringe meine Gabe und lege sie vor dir hin. Er sprach: Ich will bleiben, bis du wiederkommst. Und Gideon ging hin und richtete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuerte Brote von einem Scheffel Mehl und legte das Fleisch in einen Korb und tat die Brühe in einen Topf und brachte es zu ihm hinaus unter die Eiche und trat hinzu. Aber der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die Brote, lege es hin auf den Fels her und gieß die Brühe darüber. Und er tat es.
Ein bisschen weiter.
Streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und die Brote. Da fuhr Feuer aus dem Fels und verzehrte das Fleisch und die Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Als nun Gideon sah, dass es der Engel des Herrn war, sprach er: Ach, Herr, Herr, habe ich wirklich den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen? Aber der Herr sprach zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist Friede. Der steht noch bis auf den heutigen Tag in Ophrah, der Stadt der Abiesritter.
Lass den Text gerade mal noch stehen. Also was macht Gott immer? Er beruft einen einzelnen Menschen. Es gibt ein Problem und dann beruft er einen Einzelnen. Das könntest du sein. Du. Ja, du Hose. Du. Du. Was macht dieser Mensch? Der Gideon, der trischt in der Kälte das letzte kleine bisschen, was er noch so hat. Er hatte Angst, das sieht man einfach daran, dass er nicht dort gedroschen hat, wo der Wind reinblasen kann und die Spreu vom Weizen trennen kann, sondern er hat in der Kälte gedroschen. Im Verborgenen steht auch drin, dass er sich gefürchtet hat. Und interessant, dann kommt hier der Engel des Herrn. Immer dann, wenn wir lesen in der Bibel, dass der Engel des Herrn kommt, dann wissen wir, dass es ein besonderer Engel ist. Es ist nicht der Michael, nicht der Raphael, sondern es ist immer der Engel des Herrn. Also Jesus im Alten Testament, wie die Ausleger sagen. Und er beruft mal wieder einen, das ist so typisch Gott, der völlig ungeeignet ist. Nächstes Bild, nämlich ein Bauer. Der Bauer, der ein streitbarer Held ist. Er wird als streitbarer Held im Vers 12 bezeichnet und eigentlich total witzig. Ne? Er wollte ja weder in den Krieg ziehen, noch wollte er sich streiten. Er war also eigentlich weder streitbar noch ein Held, sondern es war eher ein zagbarer Zauderer oder ein verzagter Zauderer. Und was mir wirklich gefällt, der Gideon, der stellt erstmal einige Fragen. Das finde ich immer gut. Ne? Ich weiß nicht, wie es euch gehen wird. Also nochmal, er ist ein Bauer. Das könnten auch wir genauso gut sein. Wir sind genauso geeignet wie der Gideon. Könnten genauso geeignet sein. Also stellt euch selber vor, was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt an Gideons Stelle wärt? Deswegen gefällt mir das. Er stellt Fragen. Er beginnt mit dem Herrn zu diskutieren. Ja, wo ist denn der Herr? Schau doch unsere Situation an. Sieht alles andere aus als rosig. Wo sind die Wunder des Herrn? Er hat uns sicherlich verstoßen. Und was sagt der Herr? Er sagt einfach: Geh hin in deiner Kraft, du sollst Israel erretten. Wie? Da habe ich Zweifel und dann soll ich hingehen. Und Was mir da immer wieder gefällt, ist einfach, dass es eigentlich allen Helden so geht. Der Mose, der hat genauso reagiert wie der Gideon. Der hat auch gesagt, wie, ich. Der Jeremia hat auch gesagt, ich. Nee, ich bin nicht der Richtige. Der Gideon sagt dann hier, geringstes Haus, jüngster Sohn. Ich kann nicht gehen. Aber dem Herrn ist es völlig egal. Er betont es nochmal im Vers 16 und sagt, ich will mit dir sein. Du sollst hingehen und du sollst die Midianiter schlagen. Und das ist was, was wir hier draus aus diesem Text lernen können. Unter anderem, dass nicht meine Kraft entscheidend ist, sondern seine Kraft. Er kämpft mit uns. Aus uns heraus ist gar nichts möglich. Naja, und Gideon, der ahnt jetzt schon, dass er nicht so einfach aus der Nummer herauskommt. Deswegen sagt er dann, habe ich Gnade gefunden, so mach mir doch ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Dass also du, Gott, es bist, der mit mir redet. Und so Gideon geht dann also hin und sagt, ja, pass mal auf, warte doch, ich komme gleich zurück. Ich möchte dir eine Gabe zubereiten. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr mal über den McDonald's hier im Altertum nachdacht habt. Der geht hin, der backt Brot. Und zwar aus 30 Kilo Mehl. Ich frage mich, wo hat der 30 Kilo Mehl noch aufgetrieben, wenn sie alle Hungersnot hatten? Ein Scheffel heißt, das sind ungefähr 30 Kilo. Wie lange braucht man, um aus 30 Kilo Mehl Brote zu backen? Es geht eine Weile, oder? Und dann habe ich aber das Zieglein neu zubereitet, was ich auch opfern möchte. Erstmal schlachten, dann, ich weiß nicht, wie macht man das da? Die Jäger, ne? Austropfen lassen und so, dann abziehen, ausnehmen, braten und so. Also ich denke, das war eine Tagesaktion. Kein Wunder, hat er gesagt, hey, geh aber nicht weg, bleib da. Und der Gideon hat dann einfach Zeit gehabt, da auch drüber nachzudenken. Und tja, weiß nicht, ist mir so eine fremde Welt. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, da hinzugehen, 30 Kilo Brot zu backen und eine Gabe zu bringen. Ich habe immer gedacht, der macht dem einfach Essen. Aber es war wirklich, es war eine Opfergabe. Und wir haben es gelesen, er bringt die Gabe zum Herrn und der Herr geht hin, der tut es nicht essen, sondern tut es vertilgen mit seinem verzehrenden Feuer. Und das ist wichtig, dadurch weiß der Gideon, dass der Herr auch sein Opfer angenommen hat. Weil er hingeht und das Opfer auffrisst oder vertilgt. Und witzigerweise, erst in dem Augenblick, der Herr verschwindet ja dann, wie es hier im Text heißt, er verschwindet und dann beginnt der Gideon mit ihm zu sprechen. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Erst dann beginnt Gideon mit ihm zu sprechen. Obwohl er nicht mehr da ist. Und der Gideon wusste eins, eigentlich wie auch Mose, wenn ich den Herrn sehe, dann muss ich sterben. Weil niemand kann den Herrn sehen, ohne dass er sterben muss. Und deswegen hat er auch so Angst gehabt und hat gesagt, muss ich jetzt sterben? Und hat mit ihm angefangen. So, und jetzt kommen wir in den letzten Teil rein und wir machen es dann auch kurz. Heidi, bitte noch Richter 6, 25 bis 32.
Und in derselben Nacht sprach der Herr zu ihm, nimm einen jungen Stier von den Stieren deines Vaters und einen zweiten Stier, der siebenjährig ist, und reiße nieder den Altar Baals, der deinem Vater gehört, und haue um das Bild der Aschera, das dabei steht, und baue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieses Felsens einen Altar, und rüste ihn zu und nimm den zweiten Stier und bringe ein Brandopfer dar mit dem Holz des Aschera-Bildes, das du umgehauen hast. Da nahm Gideon 10 Mann von seinen Leuten und tat, wie ihm der Herr gesagt hatte. Aber er fürchtete sich vor seines Vaters Haus und vor den Leuten in der Stadt, das am Tag zu tun, und tat's in der Nacht. Als nun die Leute in der Stadt früh am Morgen aufstanden, siehe, da war der Altar bald niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen. Und der zweite Stier als Brandopfer dargebracht auf dem Altar, der gebaut war. Und einer sprach zum anderen, wer hat das getan? Und als sie suchten und nachfragten, wurde gesagt, Gideon, der Sohn des Joasch, hat das getan. Da sprachen die Leute der Stadt zu Joasch, gib deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar Baals niedergerissen und das Aschera-Bild daneben umgehauen hat. Joasch aber sprach zu allen, die bei ihm standen: Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Wer für ihn streitet, der soll noch diesen Moment sterben. Ist er Gott, so streite er für sich selbst, weil sein Altar niedergerissen ist. Von dem Tag an nannte man Gideon Jerubal, das heißt, Baal streite mit ihm, weil er seinen Altar niedergerissen hat.
Jetzt geht's los. Der Held, der muss natürlich auch irgendwann Gas geben. Und wir haben ja auch die letzten drei Male gehört im Jakobusbrief: Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter des Wortes. Jetzt bekommt er Anweisungen, hier im Vers 25, 26, reiß den Altar des Baal um, der deinem Vater gehört. Haue das Aschera-Bild, das dabei steht, um und baue dem Herrn, deinen Gott, einen Altar und opfer darauf. Kehr die Sünde aus deinem Leben. Beginn bei dir selber. Wir sehen jetzt hier auch, was das Problem war. Wegen Aschera-Bild und wegen Baal hat Gott die Hand abgezogen. Und auch der Gideon und sein Haus waren da drin verwickelt. Weil er hat in seinem Haus beginnen müssen. Es war das allererste, was er machen musste, das Aschera-Bild und den Baal aus dem eigenen Haus zu entfernen. Und wisst ihr, das ist mir irgendwie in der Geschichte ganz neu klar geworden, dass damit, wenn Gott, wenn wir möchten, dass Gott uns wirklich gebrauchen kann, dann ist es wichtig, dass wir unser Leben neu reinigen und dass wir nur einem Herrn dienen können. Wir können nicht zwei Herren dienen. Oder kennt ihr irgendeine Stelle in der Bibel, wo es heißt, die Menschen haben Baal gedient und sie haben Gott gedient und Gott haben sie etwas mehr gedient? Und deswegen war Gott sehr zufrieden mit ihnen. Die Stelle gibt es nicht. Sondern im Neuen Testament wird es nochmals bekräftigt. Du kannst keinen zwei Herren gleichzeitig dienen. Und ich muss sagen, ich hab damit, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich habe damit schon so ein Problem oder einen Kampf damit. Weil das stellt so ein bisschen das Bild von dem barmherzigen, gnädigen Gott eigentlich auf den Kopf. Die Israeliten müssen nur deshalb leiden, weil sie dem anderen Gott dienen. Und ich muss sagen, ich habe mir da ziemlich drüber den Kopf zerbrochen und habe mir dann so gedacht, naja, Gott sagt, er möchte nicht, dass wir mit ihm leben. Er möchte nicht, dass wir für ihn leben, sondern er möchte, dass wir in ihm leben und dass er in uns lebt. So wie wir es vorher auch in einem Lied von euch gesungen haben. Ne? Ich lebe nun in dir, hieß es da. Weil, warum ist das so wichtig? In jemand zu sein, das ist die einzige Form des Zusammenseins, wie Leben entstehen kann. Wenn du verheiratet bist und du lebst mit jemand, du lebst vielleicht für jemand, es kann aber nur Leben entstehen, wenn du in jemand bist. Und Gott möchte, dass er in uns ist und wir in ihm. Und da habe ich an unsere Ehe gedacht auch und habe gedacht, da hätte ich schon ein Problem mit, wenn auch noch jemand anders da wäre, wo jemand oder wenn man in jemand anders leben würde. Und das ist für mich, trifft es mit Sicherheit nicht ganz, aber ich möchte euch das als ein Bild mitgeben. Für mich ist es zumindest ein Bild, warum Gott so sehr dafür eifert, dass ihm vor allem die anderen Götter so wichtig sind. Weil ich denke mir immer, Mensch, da macht man so viel Sünde, aber was ist das Problem mit dem anderen Gott? Ja, klar, ich hätte auch ein Problem, wenn ein anderer Mann in unserer Ehe wäre. Da hätte ich echt ein Problem mit. Deshalb, wir müssen umkehren, die Schuld hinter uns lassen, Neuanfang machen, alte Götter rauskehren, raus aus dem Leben, ganz Gott zuwenden. Dann kann eine tiefe Beziehung mit Gott entstehen. Und vielleicht noch das nächste Bild. So Sünde aus dem Leben kehren, so den Dreck aus dem Leben rauszunehmen, das kann auch ganz glücklich machen. Und ich habe auch den Eindruck, dass wenn man das so liest, ja, hier jetzt beim Gideon, er hat ja auch Mitstreiter mit dabei. Ja, ist ja interessant, 10 Mitstreiter, die mit ihm gehen und die mit die Baalsfiguren oder dem Baalsaltar umstoßen, Aschera, Statue war das, glaube ich, immer ein Pfahl, umgehauen haben. Wir sind nicht allein, es sind andere Leute mit dabei, die finden das gut, was wir machen. Aber die Masse findet es nicht gut, sondern die Masse, die stellt sich dann gegen Gideon. Und das Volk, das kommt da in Bewegung und sagt, okay, es wird ihm plötzlich die Schuld vor Augen geführt und da sagen sie, okay, das, eigentlich können wir das nicht ertragen. Und dann kommt ja diese Szene, wo es dann heißt, ja, lasst uns Gideon umbringen. Dessen dürfen wir uns bewusst sein, dass wenn wir anfangen, die Schuld aus unserem Leben zu kehren und zu sagen, wir machen uns auf den neuen Weg, wir haben Leute, die mit dabei sind, aber die große Masse wird es nicht immer gut finden. Aber, und das soll mein Schluss sein, Evangelisation, Erweckung, das kann nur so funktionieren, dass Gott mit uns selber anfängt. Er sagt uns, welche Dinge wir loslassen sollen. Er sagt uns, was wir tun sollen. Und dann zieht es Kreise wie ein Stein, den wir ins Wasser fallen lassen. Wenn seine Kraft in uns wirkt. Die anderen finden es nicht unbedingt toll. Viele sind dagegen. Aber es gibt auch immer welche, die mit uns sind. Welche Auswirkungen das bei Gideon haben wird, das werden wir in der nächsten Predigt dann machen. Aber auch, dass du ein Held sein kannst und auch, dass Gott dich gebrauchen kann, das möchte ich dir jetzt noch mit dem abschließenden Text von Peter Reed zusprechen. Ich habe den schon mal vorgelesen, aber er soll für dich sein. Noah hat sich betrunken. Abraham war zu alt. Isaac war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Moses war ein Mörder, so wie auch David und Paulus. Deborah war ein weiblicher Richter, Gideon hatte Angst, Simson hatte sogar lange Haare, Rahab war eine Prostituierte, David war zu jung, übrigens so wie Jeremia und Timotheus. David gab auch vor, geistesgestört zu sein, hatte eine Affäre, rannte weg von seinem Sohn. Elia war ein Selbstmordkandidat. Jeremia war depressiv, Jesaja predigte nackt, Jona rannte weg von Gott und Naomi war eine Witwe. Hiob hatte alles verloren, Johannes der Täufer aß Heuschrecken, Petrus war jähzornig, Johannes selbstgerecht, die Jünger schliefen beim Beten, Matthäus war ein Dieb, Simeon war fanatisch, Martha hat sich um alles zersorgt, Maria war faul und Maria Magdalena war dämonenbesessen. Der Junge mit den Fischen und Brot ist bis heute unbekannt. Die Samaritanerin schlief mit mehreren Männern. Zachäus war zu klein, Paulus alleinstehend. Markus hat aufgegeben. Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Und was ist deine Entschuldigung? Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir jetzt einfach für dein Wort und ich danke dir, dass du uns so viele Zeugen gegeben hast in der Bibel, so viele Menschen, die du berufst, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch diese Geschichten, auch im Alten Testament, dass wir das auf unser Leben beziehen dürfen. Weil du sagst von dir, du bist derselbe, gestern, heute und auch in Ewigkeit. Und dadurch können wir deinen Charakter erkennen. Wir sehen, was dir wichtig ist, Herr. Und ich bitte dich, dass es uns einfach auch nicht egal ist, was wir hören und was wir lesen, sondern dass es in unser Leben fällt und dass es Frucht bringt, dass dein Wort in unseren Herzen Wurzeln schlägt und viele Früchte bringt, Herr. Und ich danke dir, dass wir heute diesen Tag auch einfach nutzen dürfen, diesen Sonntag über dich nachzudenken, Herr, über deine Größe, über deine Wunder und auch was du in unserem Leben schon getan hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir auch all diesen Jammer vor dich werfen dürfen, so wie auch hier in dieser Geschichte vom Gideon die Israeliten auch erkannt haben, dass sie ohne dich nicht leben können, was sie mit dir haben und einfach auch umgedreht sind in ihrem Leben, Herr. Und ich wünsche mir das auch so sehr, dass wir das auch als Gemeinde immer wieder tun und immer mehr tun, umkehren hin zu dir, Herr, sodass du in uns leben kannst und du in uns gute Frucht bringen kannst. Danke für dein gutes Wort, Herr. Amen.